Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia-Knochen, würde man heute sagen.
Fast schon die Standardantwort zwischen uns. Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Häufig weiß ich nicht so genau, aber am liebsten. Die heißt ForeFlight, das Hilfsmittel für Hobbypiloten. Damit guckt man aber, wenn man das kann, auch das Wetter an. Dieses hier zum Beispiel.
Naja, Aprilwetter, genau. Welche technologische Superkraft wünschst du dir?
Naja, Kernfusion. Oh. Also ich möchte das, was die Sonne kann, das sollten wir auch können.
Und dann noch im Auto.
Wer ist aus deiner Sicht der wichtigste Tech-Denker derzeit?
Derzeit? Also ich hätte jetzt gesagt, Steve Jobs hat mich am meisten beeindruckt, auch weil ich nicht so viele Biografien gelesen habe, aber diese, und die fand ich großartig, der wichtigste. Also für mich sind das eigentlich die Wasserstofftechnologie nach vorne bringen. Das sind nicht Einzelne, das ist eine ganze Gruppe.
Und was denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung? Bitte um kurze Antwort.
Digitaler Schatten. Also das Abbild der Realität in Echtzeit, aber in aggregierter Form. Ja.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die wiederum gehört Günther Schuh, der das letzte Mal, haben wir eben geguckt, im Dezember 2019 zu Gast war. Günther, schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frauke. Hat mir große Freude gemacht, dass ich wieder eingeladen wurde.
Hallo, hallo.
Nach so langer Zeit, da sieht man mal, wie lange wir diesen Podcast auch schon machen. Na gut. Aber für alle, die jetzt sich nochmal fragen, ich stelle dich noch einmal kurz vor. Du bist natürlich vor allem Professor für Produktionssystematik an der RWTH Aachen und Co-Gründer mehrerer Startups, zum Beispiel Ego und Street Scooter sind so Begriffe, die alle so mit deinem Namen verbinden, und eben ein deutscher Ingenieur und, wie es dann immer so schön heißt, Pionier in der, ja, alles, was so um Elektroautos ja so stattfindet in Deutschland.
Ich meine, damals hattest du noch Street Scooter. Es cut mal einfach die Jahre dazwischen weg und wir sind eigentlich immer noch da, wo wir damals waren.
Nee, 2019 war ich aus Street Scooter schon lange raus.
Da saßen wir bei Ego in der Garage.
Okay. Ach, war das schon Ego? Okay, ja. Dann genau. Also es ist so einiges passiert bei dir. Gründer von Street Scooter, dann zur Post Street Scooter, dann Ego gegründet.
Luftfahrt war auch noch.
Ja, stimmt. Es ist auch
das Silent Air Taxi, ISAT, das elektrische Silent Air Taxi. Ja.
Vielleicht gehen wir der Reihe nach. Ja. Warum wollen wir mit Street Scooter anfangen? Ja, warum jetzt wieder der Einstieg?
Das Konzept, die Idee ist immer noch richtig. Das konnte man damals, wenn du was erfindest, weißt du eigentlich nicht, wie gut das trägt und wie gut deine Überlegungen waren. Ich sag mal, Ausführung, Betreuung und so weiter kann man vieles verbessern. Aber die Idee, dass man die Last-Mile-Delivery, also Stop-and-Go-Betrieb, und sonst lässt man den Dieselmotor weiter laufen und all das. Man hat in einem Kleinwagen, ich will jetzt keine Marke nennen, 32 Liter Verbrauch, wenn man so fährt und so weiter. Das hätte man schon noch mit alten Nickel-Cadmium-Batterien elektrisch machen müssen. Das war naheliegend. Gleichzeitig ist das die härteste Anwendung von Fahrzeugen. Also dagegen ist Taxifahren als Intensivbetrieb Warmduschen. Das haben wir damals in das Fahrzeug gebaut. Deswegen ist das noch richtig. Und der Durchbruch ist noch nicht erzielt. Das sieht man auch daran, dass genau genommen der Street Scooter für genau diese Anwendung, diese Nische zugegebenermaßen, also behaupte ich jetzt mal, keinen ernsthaften Wettbewerber hat.
Ich glaube, wir sollten vielleicht auch einmal nochmal erklären, oder mach du vielleicht, du kannst das noch besser natürlich. Was war der Street Scooter nochmal? Als kleines gelbes Auto haben das bestimmt schon viele gesehen, aber trotzdem vielleicht noch einmal sagen, was war das nochmal?
Der Street Scooter war unser erstes elektrisches Auto. Übrigens bis 2019 das Auto, was in Deutschland die meisten Kilometer gefahren. Nicht, weil es so viele davon gab, sondern weil es so intensiv genutzt wird. Und wir haben das damals angefangen, mein Kollege, der Professor Kamka und ich, weil wir damals ahnten, dass nach den ersten Hybridmotoren, ich müsste das ungefähr zurücksetzen, Toyota Prius war sozusagen so der erste Durchbruch. Und da konnte man ahnen, jetzt geht's auch rein, batterieelektrisch. Und damals hatten wir schon die Vermutung, die deutsche Autoindustrie wird das zwar können, aber es wird zu teuer werden. Mhm. Und dann sind wir mit unserem Erstentwurf, mit unserem Forschungsprojekt auf quasi einen Ausnahmemanager bei der Post gestoßen, der uns dann die Aufgabe gegeben hat, könnt ihr das mit denselben Total Cost of Ownership, also mit denselben Betriebskosten. Das war damals fast undenkbar, das kommt heute einem normal vor. Mhm. Aber damals waren allein die Batterien so teuer, dass das nicht denkbar war. Und das war eigentlich die Idee und das haben wir im Prinzip geschafft. Und ehrlich gesagt wollten wir auch eigentlich nur der Post dann die von uns produzierten Autos verkaufen. Als wir aber die Haupttests bestanden hatten, hat die Post uns dann damit überrascht, dass sie doch die ganze Firma kaufen wollte.
Und war das ein Fehler?
Ja.
Hätte die Post es auch ohne gemacht? Also wäre das auch funktioniert, ohne dass die Post den Laden übernimmt?
Klar, viel besser.
Nee, andersrum gefragt, hätte die Post das mitgespielt? Sie wollte ja unbedingt die Mehrheit haben. Warum eigentlich?
Sie haben damals gesagt, sie wollen die Kontrolle haben. Da habe ich gesagt, naja, das geht auch anders. Also ich hätte denen auch eine Beteiligung angeboten, habe ich ja auch, nämlich hätte denen gerne 25% angeboten. Mhm. Aber Startup ist Startup. Mhm. Da ist keiner unschlau bei der Post. Das Geschäft ist nur so ganz anders und auch ganz anders organisiert in so einem Startup als in so einem Konzern. Du musst ja als Startupper jede zweite Woche sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Mhm. Gestern habe ich gut überlegt und habe alles gemacht so und heute ist anders. Und das geht in einem Konzern nicht, egal wie schlau die Leute sind. Und dafür waren wir viel zu viel Start-up, als dass das da reingepasst hätte.
Wir gucken gleich in die Zukunft, was du jetzt vorhast mit Street Scooter, aber hat dann dein Herz sehr geblutet? Es gab ja so viele Schlagzeilen dann ja eine Zeit lang. Es war dann wieder ruhiger, dann wurde aber mehr okay, wird irgendwie verkauft und eingestellt oder braucht es nicht mehr. Also das war dann ja für dich wahrscheinlich auch nicht so schön.
Naja, das war für uns als Gründer, eigentlich war es absehbar, dass das viele Jahre so gut gegangen ist, überhaupt gegangen ist. Also nach Lehrbuch, ich sage immer nach meinem Lehrbuch, hätte das gar nicht gehen können. Da war nur ein Vorstand der Post und mein Kollege Achim Kamka, zwei Ausnahmepersönlichkeiten, die das Unmögliche trotzdem ungefähr 4 Jahre möglich gemacht haben. Deswegen ist das Ding überhaupt so weit gekommen. Aber diese Ehe war zu früh. Also und insofern hat mein Herz schon geblutet, vor allen Dingen die Kritik, die dann das Projekt abbekommen hat. Es sei viel zu teuer und so weiter. Es ist halt so, wenn sich ein Konzern um so etwas kümmert, der macht das derart umständlich. Und umständlich ist immer teuer. Und das hätte man viel schlanker machen können und das kann man auch noch schlanker machen und das versuche ich jetzt.
Mhm. Aber ich würde trotzdem noch bei der Post, was mich, hat die Post das am Ende des Tages zu ökonomisch gesehen? Dieses Projekt ist ja ein Nachhaltigkeitsprojekt. Mhm. Die Post konnte sich auf die Fahnen schreiben, wir sind zumindest was die Fahrten betrifft, da CO2-neutral in dem Zustand dann jetzt. Und das hat ja was, ist ja ein Wert, den man leider nicht beim Finanzamt einreichen kann. Mhm. Aber hätte da nicht viel mehr Verstand hinter sein müssen, dass das nicht ökonomisch unbedingt nur Sinn macht, sondern wenn ich das Nachhaltige dazu rechne, hätte ja am Ende ein positiver Wert bei rauskommen können.
Ja, weißt du, Andreas, das ist halt auch ökonomisch möglich gewesen. Also das Coole an diesem Nischenprojekt schon damals, heute ist das Feld viel größer, wo du Ökologie und Ökonomie gleichzeitig erreichen kannst, das hätte man auch hier erreichen können. Aber zum Beispiel, wenn man nicht Autobauer ist, ich sage immer, wenn man nicht Car-Guy oder Car-Girl ist, dann versteht man nicht, wie man so ein Produkt dauernd innovieren muss. Du kannst nicht einmal ein Fahrzeug entwickeln und dann das nur betreiben wollen. Ja, alleine die Komponenten, ich meine die meisten Elektrikkomponenten, Motor mit Getriebe, die Batterie natürlich, die Steuerung und so, das war alles neu und neu heißt teuer, kleine Stückzahl und so weiter. Das hätte man in den jetzt über 10 Jahren, hätte man von der Vorserienreife, die wir damals hatten, hätte man das schon 2 oder 3 Mal austauschen müssen. Mhm. dieses Austauschen ist aber großes Re-Engineering. Ja. Und dann musst du da tiefe Ahnung von haben und dann musst du auch wissen, was sich von dem lohnt. Und man kann so ein Auto nicht renovieren wie ein Haus, weil du immer diese riesen Freigaben brauchst. In Deutschland heißt das Homologation. Das ist das, was passiert mit dem Kraftfahrtbundesamt und dem TÜV, damit du nachher einfach mit dem Nummernschild aus dem Straßenverkehrsamt gehen kannst. Und diese Homologation ist eine Riesenhürde und die Straßenfreigabe der Zulieferer auch. Und diese, man nennt die dann immer One-Time-Kosten, also diese Einmalkosten dieser Änderung, die lohnen sich natürlich nur, wenn du danach richtig viel einsparst. Wenn du dann aber einzeln mal den Inverter wechselst, mal den Motor wechseln willst, mal die Lenkung, dann hast du jedes Mal diese One-Time-Kosten und dann rechnet sich keines dieser Projekte. Und dann legst du die wieder beiseite. Da war keiner blöd. Ja. Ja, die haben diese ganzen Potenziale gesehen und was es Besseres gibt. Aber das ist nicht zu den großen Releases, würde man in der Software sagen, gekommen.
Ich muss gerade irgendwie auch an Roland Schüren denken, den Bäckermeister aus Hilden, genau. Den kennst du ja bestimmt auch, der ja auch wirklich verzweifelt ist, als er sein erstes elektrisch angetriebenes Auto für Lieferungen für seinen Bäckereibetrieb haben wollte. Der hat inzwischen in Hilden auch einen sehr, sehr großen Ladepark für E-Fahrzeuge. Warst du mit dem dann auch viel in Kontakt? Oder?
Ich jetzt persönlich nicht, aber wir natürlich, weil er ist natürlich eine Ausnahmepersönlichkeit. Wie kann ein Bäcker ein Auto weiterentwickeln? Und das hat er ja grandios gemacht. Also der ist natürlich ein Multitalent und hat eigentlich viele der Aufgaben übernommen, die also der Hersteller hätte machen müssen. Ja, man müsste ja fast sagen, in der Not, dass der Hersteller das also ihm da nicht weit genug entgegengekommen ist. Ich bewundere das sehr und hab mich auch besonders gefreut, als ich das übernommen habe. Eines der heftigsten Glückwünsche kamen von ihm. Schön, dass du das jetzt machst, so ungefähr. Und da freue ich mich drauf. Wir werden auch in weitere Nischen, Subnischenprojekte gehen, sicher auch mit ihm.
Das wollte ich ja gerade sagen. Ich meine, wer könnte da Abnehmer noch sein, außer die Post natürlich des ganzen Handwerks?
Das war ja auch schon, gab auch damals schon so in anderen
Farben. Bloß eben Streetscooter nicht, ne? Die Post hat ja nur für sich produziert.
Also jetzt muss man auch wieder sehen, also ich sag mal, es ist nachher nicht wirtschaftlich gut ausgegangen, aber zum Beispiel der Hauptteil, der auch getestet wurde in der Due Diligence, in dieser Werthaltigkeitsprüfung, wenn du eine Firma verkaufst, die bezog sich eigentlich auf das Absatzpotenzial außerhalb der Post. Und 3 Tage, nachdem sie das übernommen haben, haben sie alles gecancelt, weil sie erstmal die Technologie für riskant hielten und Angst hatten, dass dann irgendwelche Risiken bei Fremdkunden auftreten. Und wir hatten 1,5 Jahre den externen Markt beackert. Und dann hat die Post das erstmal 3 Jahre gesperrt. Danach bist du ja erstmal weg vom Markt. Mhm. Und nicht an andere zu liefern, war natürlich eine nachvollziehbare Begrenzung, das Risiko jetzt nicht noch nach draußen zu tragen, hat aber der Evolution quasi des Fahrzeuges nicht gedient, nicht?
Aber ich erinnere mich noch an IAAs war es, glaube ich, wo Streetscooter, so blaue, mit noch ein bisschen verschiedenen Ausführungen, meine ich, standen.
Also es gibt eine ganze Reihe. Ja. Also was am häufigsten, glaube ich, ist, sind die ich hätte bald gesagt, die Kühlschrankboxen, also die Kühlboxen.
Stimmt,
hinten,
da war ein Kühlschrank.
Hinten drauf. Das Coole ist natürlich, was das Auto für Lieferservices besonders bequem macht. Wenn du jetzt einen normalen Van hast, dann musst du dich halt dauernd bücken oder in ein komisches Regalsystem. Der Streetscooter ist ja mit sehr viel Mühe. Wir haben 120 Postler dabei gehabt, die spezifiziert haben über Monate. Und das ist ja alles da eingeflossen. Du brauchst dich halt nicht bücken und du brauchst nicht so extra lange Arme haben wie ich, um von allen 3 Türen, Schiebetüren seitlich und Klappe hinten, an fast alles dran zu kommen. Das ist halt bequem. Und ich sage mal, der Haupteffekt für die Zulieferung ist, wenn ein Postbote eine normale Route, also außerhalb des Starkverkehrs, also Weihnachten, hat, dann sind die auf 8 Stunden ausgelegt. Übrigens sind die Autos auch deshalb so heftig strapaziert, weil wenn du schneller fährst, ist die Zeit schneller vorbei. Kann man verstehen, ist menschlich. Nicht?
Schneller Feierabend.
Ja, aber wenn das auf ein Normalfahrzeug auf 8 Stunden ausgelegt ist und du fährst es mit dem Streetscooter, bist du nach 7 Stunden fertig. Das ist das Coole an dem Auto.
Du hast gerade schon ein Wort gesagt, Evolution. So heißt deine Firma am Ende, ne? Oder?
Ja. Die heißt jetzt Evolution. Firma Nummer 4.
So, und was hat sich geändert zu deinen Zielen vorher? Du wolltest ja eigentlich mal ein Auto bauen, was 50, also ewig hält oder funktioniert. Und immer noch das Ziel?
Nee, das ist erst, nee, Andreas, das war früher nicht mein Ziel. Früher wollte ich ein besonders bezahlbares, also kapitalarmes, weil die Spirale der Autoindustrie, immer mehr CapEx, also Kapitalbindung, immer mehr investieren zu müssen, immer mehr Vorleistungen, dann musst du immer mehr Volumen machen, du musst die Fahrzeuge in den Markt drücken. Und das ist eine Spirale, die zu Überkapazität, Überproduktion und völlig, das ist ökologischer Unsinn. Mhm. Aus der Spirale kann sich die Autoindustrie nicht befreien. Das muss man wieder technologisch, wie man übrigens fast alles eigentlich mit Technologiefortschritt verbessern könnte, heilen. Und das war früher die Idee. Dann bin ich nur so weit gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht nur günstiger machen, CapEx-ärmer, sondern ich kann es wiederverwendbarer machen. Und an einem Auto, an die Verbesserungen und Innovationen an einem Auto, die der Kunde, der Fahrer, der Nutzer heute spürt, sind nur ungefähr 10-15% der Teile. Das heißt, ich könnte dir dauernd dein Auto aktuell, frisch, modern, mit den neuesten Features und so weiter halten und jeweils, zum Beispiel alle 5 Jahre, 85% den Rest des Autos gleich behalten.
Ja, gleich, ja.
Und deswegen haben wir gesagt, wir zielen auf 50 Jahre. Also jetzt nicht bei einem so heftig genutzten Auto wie Street Scooter. Da möchte ich eigentlich auf 30 Jahre kommen. aber 50 Jahre wäre möglich. Und wir machen alle 5 Jahre ein Update. Und zwar nicht in der Werkstatt, nicht handwerklich, sondern industriell, wie ein Neufahrzeug gebaut wird. Und deswegen haben wir bei unseren Evolution-Fahrzeugen eben eine Kunststoff-Außenhaut. Die ist beim Street Scooter schon ausprobiert worden. Da ist sie nur vorne für die Kabine und der Rest ist ja diese Box. Aber dann kannst du die alle, das ist ein Thermoplast, der so schön ist, wie man gar nicht lackieren kann. Mhm. Und dann kannst du das Design ändern, indem du die einfach quasi abschraubst. Die werden übrigens eingeschmolzen, extrudiert, heißt aber, du kannst das Material zu 100% wiederverwenden, dann kommt 15% frisches Virgin Material da drauf, sieht das wieder neu aus, das kannst du beliebig oft machen. Und dann kriegst du ein Upgrade, wenn du ein neues Design möchtest, die nächste Generation, dann kriegst du ein upgedatetes Fahrzeug, dann kommen ein paar nette Scheinwerfer dazu und ein paar andere Sachen, was dir jetzt gerade wichtig ist in der nächsten Generation. Und dann bräuchten wir bei weitem nicht so viel wegzuschmeißen.
Ja. Und das machst du jetzt gerade? Und Ego war aber, also das war ja auch ein bezahlbarer Ansatz, ne?
Ja.
Also da ähnlicher Ansatz, nur nicht mit diesem Evolution-Gedanken so extrem.
Da war noch nicht dieses Upgraden, das habe ich mir noch nicht zugetraut. Das habe ich erst, als unser Chassis und Verkleidungskonzept sich bewährt hatte, entwickelt.
Und was konkret hast du jetzt da in der Richtung mit Street Scooter vor?
Also Street Scooter ist eigentlich schon ein Stück weit der Beweis. Andreas hat eben gefragt, warum machst du denn das jetzt eigentlich? Das werde ich übrigens viel gefragt. Zum Beispiel hat die Post schon selber die ganze Zeit nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Man muss immer bedenken, fast alle Fahrzeuge, die seit 2015 im Einsatz sind, sind alle noch im Einsatz. Die Post hat 26.000 Street-Scooter im Einsatz. Es lohnt sich, weil das ist mit Abstand das robusteste, also auf jeden Fall das robusteste E-Auto überhaupt, wo es sich eben auch noch lohnt, nach 7-8 Jahren sozusagen das zu warten. Und die Post macht eben schon ein bisschen was. Das ist schon hoch clever von der Post, als wenn die das erfunden hätten.
Kreislauf.
Indem sie nämlich dauernd Verbesserungsmaßnahmen mitgibt und ins Werkstattnetz gibt. Du musst halt ein ziemlich kompetentes Werkstattnetz haben, was dann in der Lage ist, zum Beispiel in der Batterie hatte man früher das nicht, da ist jetzt so eine Heizdecke drin. Ja, wenn es dann um die 0 Grad oder tiefer ist, dann ist das nicht gut für die Batterie, für die Lebensdauer, wenn die kalt benutzt wird. Die hat dann auch nicht so viel Kapazität.
Ja,
jetzt wärmst du ein ganz bisschen, nur ein paar Grad mit der 12-Volt-Batterie, die Batterie auf und dann funktioniert die einfach besser, kannst du auch besser laden. Das ist dann so ein Upgrade, was in die laufende Flotte einfließt. Und das finde ich eben total potenzialstark, dass man die Neuerung, die man hat, dass man nicht nur wegen der nächstbesten Neuerung sagt, ich will mein Auto nicht mehr, sondern ich will die Neuerung, aber die kannst du mir doch auch in mein Auto einbauen.
Ja.
Ich würde mal gerne generell auf E-Autos in Deutschland schauen oder auf den Markt vor allem. Es gibt ja jetzt im Moment immer so die Schlagzeilen, vor allem die chinesischen Unternehmen kommen jetzt langsam und fluten den Markt deutlich günstiger unterwegs als die deutschen Autobauer. Wir haben auch immer noch nicht ganz so viele E-Autos, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Wie schaust du da drauf?
Also ich habe da nicht so viel Sorgen. Diese Autos, die da jetzt aus China kommen, die E-Autos, die sind schon ziemlich gut. Dass wir in Deutschland und in Europa nicht in dem Maße bisher E-Autos kaufen, liegt nicht daran, dass die nicht gut wären. Und deswegen brauchst du auch nicht unbedingt bessere. Dass die Chinesen hier einen Durchmarsch machen, da gibt's ja die Krönung davon, dass jetzt einzelne Hersteller sich eigene Transportschiffe
bauen lassen.
Da bin ich mal ganz gelassen. Ich weiß nicht, ob sie die sich bauen lassen. Das soll jetzt ein kölscher Witz sein. Ich bin ja hier bei euch in Köln und ich bin ja geboren.
Das erste ist ja schon in Bremerhaven gelandet.
Schiff haben bauen lassen. Ja, genau. Sie haben eins gemietet.
Nee, der Witz ist aber, vielleicht haben die ja die gebaut, um die in einem halben Jahr auch wieder zurückzutransportieren, die Autos. Also die müssten ja auch erstmal hier bei uns landen. Das ist, würde ich mal sagen, noch lange nicht ausgemacht. Es ist ja auch nicht so, wie du sagst, Frauke, dass die das jetzt besonders günstig machen, sondern sie wollen den Fehler, den die Koreaner vor 25 Jahren gemacht haben, nicht wiederholen, die sich hier in den europäischen Markt mit besonders günstigen Preisen reingezeckt haben. Und dann 20 Jahre gebraucht haben, um sich von diesem Niedrigpreis-Image zu erholen. Das wollen sie umgehen. Deswegen kommen die chinesischen Fahrzeuge übrigens teurer bei uns auf den Markt als auf dem Heimatmarkt. Und es funktioniert nicht.
Meinst du, dass es wirklich, dass sie so weit gedacht haben dran? Oder
doch.
Hat es nicht, weil wir hatten ja auch nachgefragt, weil BYD war ja in Bremerhaven angekommen mit denen. Und das waren immer noch Autos, die hier bei uns für 39.000, 40.000 verkauft werden. Dann haben wir auch nachgefragt, wann denn endlich die Billigautos kommen, die ja dort angeblich ja zu Zehntausenden rumstehen. Und es gab ja immer das Gerücht und die Prophezeiung, die kommen jetzt mit ihren Zehntausenden Billigfahrzeugen, überschwemmen uns und mit ihren Batterien, aber es ist alles noch nicht passiert.
Ja, wird jetzt auch nicht passieren.
Ja,
nein,
genau.
Wird auch nicht passieren.
Alles Panikmache. Und
von da würden sie sich, das ist die Diagnose, die die da gemacht haben, das machen die schon sehr professionell, die ist schon richtig. Aber deswegen wird es nicht zum Durchmarsch kommen. Also der Schaden wäre größer, wenn sie jetzt höchst billig in den Markt kämen, weil davon würden sie sich 2-3 Autogenerationen nicht von erholen. Deswegen ist die Marktstrategie richtig. Aber sie führt nicht dazu, dass sie damit den Markt überschwemmen.
Wir haben auch kein Netz. Also wir haben ja quasi, oder?
Ja, es gibt natürlich mittlerweile Netze, aber es ist...
Ich meine jetzt nicht das Stromnetz. Ich meine das so...
Das Service-Netz.
Nee, du meinst das Service-Netz.
Ja, genau. Man kann sich schon in solche Netze einbringen, aber natürlich ist der OEM, der typische OEM, der in Europa ist, da ist er natürlich besser ausgestattet erstmal.
Was sagst du zu Xiaomi, ein Handyhersteller, der auf einmal zum Autohersteller wird, mit Hilfe, aber trotzdem?
Ja... Das ist ein Übergangsphänomen.
Man kann drin nicht.
Also es gibt
bei
immer.
Bei Apple hättest du mehr gezuckt.
Naja, also. Also das ist, da kann jemand nur schmunzeln. Klein Egon stellt sich ein bisschen leicht vor, ein Auto zu bauen. Das hat alles mit einem Handy nichts zu tun. Dagegen ist Handy ein Peanuts
Herausforderung. Man kann drin telefonieren, das ist aber hilfreich.
Ja, man kann auch mit dem Auto telefonieren. Genau, also das, das ist.
Also
lustig.
Müssen wir nicht so große Sorgen haben um die deutsche Autoindustrie.
Ja, doch schon, oder?
Doch. Nö, also ich sag mal, die deutsche Auto. Also wir müssen Sorge haben um die Anmaßung der Politik, sich über gute Regulatorik, die sich auch bewährt hat, hinaus in eine Richtung zu begeben, die einfach unverantwortlich ist. Also Verbote ist ein völliger Fehler. Ja, ich bin jetzt wirklich Promoter.
Also meinst du jetzt Autoverbot?
Ja, Verbrennerverbot. Wird das auch nicht überleben? Kann es auch nicht überleben? Also unsere Industrie würde es nicht überleben. Es ist nicht notwendig, es ist auch nicht sinnvoll. Und man muss immer sehen, wir haben eigentlich eine ziemlich gut funktionierende, seit 20 Jahren gut funktionierende Regulatorik, was gerade dieses Thema angeht. Wenn man die Flottenemission, die ist bei uns auch besser geregelt als irgendwo anders auf der Welt, also für ganz Europa. Die Flottenemissionen, die du einhalten musst in 2028 beziehungsweise 2029, zwingen dich als Hersteller automatisch 70-75% deiner Autos völlig emissionsfrei zu bauen.
Elektrisch also?
Elektrisch. Aber dann musst du ja noch für den Rest eine Lösung finden und auch beim Elektrischen, Im Moment ist das Problem nicht, wer bietet was an, ist das Fahrzeug gut genug, sondern im Kern muss in der Nutzung, ja, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken. Und da sind wir noch nicht. Nach dem Motto, der Kunde geht bei aller Überzeugung für Umwelt und so weiter, geht kaum hinter seine Convenience-Linie zurück. Und ein Vielfahrer, ein Vertriebler, ein Berater und so weiter, der, jetzt wohne ich in Aachen, der in Stuttgart morgens um 10 einen Termin hat, der bis 17 Uhr geht. Und dann abends wieder nach Hause will. So wie ich das als Hochschullehrer, musst du auch manchmal Beratung machen. Fahr dann zum, was weiß ich, zu jemandem nach Stuttgart. Der würde ja auf dieser Strecke 3 Stunden am Tag mehr brauchen. Das ist dann einer, der 30.000 oder 40.000 Kilometer fahren muss. Und das macht der nicht nur aus Spaß. Und das kann der dann in der Menge auch nicht mit dem Zug machen oder so. Der sagt sich, warum soll ich das machen?
Das sagt ja auch der normale Bürger. Das sage ich ja mir auch, wenn das zweite Fahrzeug, mit dem man in den Urlaub fahren will, dann eine Papierreichweite von 600 Kilometer hätte, wenn ich mal das beste Modell nehme, was mich natürlich dann auch 80.000 Euro kosten würde, weil ich nicht bezahlen würde. Aber auf dem Papier das, aber in echt dann nur 500. Oder wie sagte uns Achim Berg letztens, ja, wenn man zu schneller fährt, dann sind es nur 170.
Ja, genau.
Das hilft mir überhaupt nicht.
Genau. Also deswegen, für mindestens 70% aller Anwendungen ist der batterieelektrische Antrieb super. Mhm. Wozu müssen wir den Rest verbieten? Und wir müssen außerdem sagen, das, was wir penalisiert haben, ist der Booster in China, wo wir sagen, in China geht die Post ab mit Elektroautos. Ja, guckt man sich Li Auto oder Li Auto, so heißen die. Ja, das wahrscheinlich im Moment erfolgreichste Start-up. Die dann sagen, wir haben 1000 Kilometer ja. Reichweite. Mhm. Die haben 4 Modelle, sind erst 2015, 9 Jahre alt, haben schon 4 Modelle im Markt, wachsen am stärksten, wollen Tesla jetzt als Premium mal. Das ist aber gar kein Elektroauto. Ist ein Hybrid mit einem Range Extender, kleiner, 2 oder 3 Zylinder.
Ja, daher kommen die 1000 Kilometer.
Und du fährst halt 85% der Zeit fährst du aus der Batterie. Mhm. Du hast aber quasi einen Ersatztank dabei. Mhm. Also einen Ersatzkanister meine ich. Also wir haben den Hybrid, ich sag mal, verbrämt. Wir haben den kleingeredet. Die Politik hat den als Unsinn bezeichnet. Das ist alles Quatsch für diejenigen, die wirklich schnell Umweltfreundlichkeit in die Welt bringen können und viel fahren. Denn diese 30%, die wahrscheinlich mit batterieelektrisch nicht auskommen, die machen auch noch mehr als 30% der Strecke aus. Und ich sage immer, wir wollen doch die Umwelt schonen und nicht per se batterieelektrisch fahren. Umweltschonen wäre wichtiger.
Also heißt, wenn ich jetzt ein neues Auto brauche, kaufe ich was oder lease was?
Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt Vielfahrerin wärst, also wenn in einer Familie.
Bist du nicht.
Du bist das doch nicht. Du kannst doch in ein schönes Studio.
So, komm, sag mal dein Kilometerstand und wie alt dein Auto ist.
Also ich würde jetzt als ehemaliger Initiator und Ideengeber vom Ego sagen, du kommst mit einem Ego aus. Und Ego würde reichen und ist übrigens auch noch deshalb cool, weil kleinstes hinterradgetriebenes Elektroauto neben dem Smart, alle anderen haben Frontantrieb und du hängst auch noch spaßeshalber jeden an der Ampel ab. Also dafür ist das gut. Aber für einen wie mich, der mehr als 30.000 Kilometer im Jahr fahren muss, der braucht halt ein Hybridfahrzeug. Und wenn ich in Aachen oder sonst für eine ganze Woche keine Dienstreise habe, da geht mein Verbrenner nie an. Mhm. Und wir haben das Ding verbrämt. Die Chinesen haben das besser gemacht. Die haben direkt gesagt nach dem Motto, ja, die Förderung von einem Hybrid, der elektrisch nur 30 oder 50 Kilometer fahren kann, machen wir nicht. Aber wenn du einen Hybrid machst, der elektrisch 100 oder ein bisschen mehr fahren kann, dann fördern wir den. Und das ist jetzt, ich sag mal, das ist das stärkst wachsende Segment im Automarkt in China.
Und was passiert jetzt hier bei uns? Ich meine, jetzt haben wir Europawahlen, da ist ja Frau von der Leyen schon mal 3 Schritte zurückgerudert. Mhm. Wahlkampf vielleicht nur. Oder Audi, Elektro-only, wohl doch nicht. Da wird im Hintergrund offenbar ja auch weiter an Motoren gemacht. Also glaubst du, da gibt es eine Rolle rückwärts?
Der Fehler war, dass man aufgehört hat, Motoren zu entwickeln. Weil in den Motoren steckt noch ein so großes Potenzial. Und selbst wenn ich jetzt einen winzigen Range Extender mit 30, 40 PS nur brauche, dann muss ich den ja mega effizient machen. Dass wir die Hauptentwicklungskompetenz, ja, innerhalb von 5 Jahren, wer baut den effizientesten Verbrennungsmotor, ist in China gelandet. Mhm. Und das konnte bis dahin keiner so gut wie wir. Und zwar in dieser Zeit, wo wir die Chinesen von außen unscharf beobachten und sagen, die machen ja alles nur in Elektro. Nein, die haben die Hauptentwicklung der Verbrenner gelassen. Also lasst uns auf der Technologieseite, könnte ich der Politik immer nur zurufen, lasst uns doch verdammt nochmal in Ruhe. Gebt uns doch das Ziel, zum Beispiel Flottenemission, was ein gutes Ziel ist. Und wir bedienen das. Genauso wie wir dringend Wasserstoff in der Mobilität und nicht nur in der Energie bräuchten, reglementiert das nicht. Ihr wisst es nicht, wir wissen es selber noch nicht. Mhm. Aber die Industrie und die Forschung muss doch die besten Wege suchen und nicht einem Dogma hinterherlaufen.
Was ist so für dich jetzt so das Jahresziel mit deiner Firma, deinen Projekten?
Erstmal ist es nicht so einfach, eine Firma aus einer Insolvenz in einen Restart zu bringen. Also erstmal freue ich mich darüber, dass ich da so eine tolle Truppe tatsächlich, das muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht so erwartet, geerbt habe sozusagen, übernommen habe. Wir haben die Firma am 1.1. diesen Jahres übernommen und sind am 13. Februar mit der Serienproduktion angelaufen. Das würde ich mal sagen, das muss uns jetzt erstmal einer nachmachen. Mhm. Das ist klasse. Wir haben dann in der Supply Chain immer noch ein paar Störungen gehabt und so weiter. Ich möchte halt so schnell wie möglich innerhalb diesen Jahres schon, und anfangs hatte ich einen großzügigeren Plan, da wollte ich mir 2 Jahre dafür geben. Jetzt sind wir, ja, wir sind ja immer ehrgeizig, aber jetzt sind wir auch etwas ermutigt, dass das geht. Ich möchte eigentlich nicht bis Ende des Jahres, aber bis Februar nächsten Jahres wir nennen den jetzt mal Neo, also die überarbeitete Version haben, die übrigens genauso, ne, Beständigkeit, wir ändern absichtlich das Design gar nicht, weil wir sagen, ist ja das beständigste Auto schlechthin, ändern aber die Technik, neuer Powertrain, neue Batterie und so weiter. Und machen das Fahrzeug noch robuster, machen das Fahrzeug vor allen Dingen für mich als Hersteller wesentlich billiger. Das ist auch keine Zauberei, weil halt da noch relativ alte, teure Komponenten drin sind. Und das muss jetzt erstmal klappen und dann komme ich wieder etwas mehr zu meinen Visionen.
Okay, und an wen liefert ihr denn? Also sind eure neuen Kunden, die Post noch nicht, oder?
Doch, die Post hat uns mit einem ersten großen Auftrag beehrt. Mit dem sind wir auch vollkommen, ich möchte jetzt auf keinen Fall zugeben, unter Wasser. Wir kriegen das schon hin, aber wir haben einen großen Auftrag bekommen für Fahrzeuge, die wir aber alle bis Mitte des Jahres ausgeliefert haben müssen. Und im Moment sind wir in der Hauptsache, wie ihr eben schon vermutet habt, mit Handwerkern und auch privaten Zustellern und Verteilern unterwegs, weil wir jetzt als erstes auch gar nicht den Zweck zu stark erweitern wollen. Das Fahrzeug hat einen überlegenen Vorteil genau in dieser Anwendung. Und wir können im zweiten Halbjahr maximal noch 700 Fahrzeuge verkaufen, also bauen und verkaufen. Davon ist schon ein Teil jetzt verkauft. Dann wollen wir es im nächsten Jahr ein bisschen hochfahren auf 2000. Und wenn wir das Fahrzeug komplett überarbeitet haben, also releasemäßig überarbeitet haben, dann werden wir vielleicht noch mal 1000 oder 2000 mehr pro Jahr, also bis zu 4000 im Jahr herstellen.
Das macht ihr alles in Aachen, ne?
In Düren.
In Düren, okay, aber alles in Deutschland ja offensichtlich. Und wie viel menschliche Handkraft braucht es für einen Street-Scooter? Oder kann dann alles schon fast die Maschinen?
Das müsste ich jetzt umrechnen. Die Frage ist gut, die kann ich aber nicht so ohne zurecht. Ich kann es einfacher beantworten. Wir haben von unseren Freunden, also der Auftragsmonteur ist die Firma Neabco, die auch sonst andere Autoteile baut, aber nicht komplett Fahrzeuge, die in dieses Segment will. Neabco hat etwas über 100 Mitarbeiter, die unser Auto montieren. Und wir haben selber noch knapp 60 Mitarbeiter, wobei wir aber nicht das Auto montieren, sondern wir machen die Beschaffung, wir machen die Logistik, wir machen das Engineering oder Re-Engineering und so weiter.
Wo kommen die Batterien her?
Im Moment kommen die Batterien die Post hat die selber hergestellt, also entmontiert aus Modulen. Wir haben, das ist der, mit dem ich mal ursprünglich angefangen habe, die Firma BMZ in Bayern. Die haben wir reaktiviert und die beliefert uns jetzt die Batterien, wobei die Batteriezellen aus einem deutsch-chinesischen Joint Venture kommen. Und die werden dann zu den sogenannten BRICS, also zu so Modulen mit 144 Zellen und dann in so einem Box als Batteriekompartment zusammengebaut.
Ich frage auch deswegen, wir hatten ja auch mal jemand, einen Ex-Kollegen von uns, der einen Lithium-Konverter baut in Bautzen da hinten in die Ecke. Das ist ja auch eine Frage der Wiederverwendung, ne? Und Recycling und Kreislaufwirtschaft. Denkst du da auch schon so weit, auch bei Batterien?
Klar, nur das wird halt heute falsch gedacht, weil Lithium-Ionen ist schon eine geniale Komposition. Also das ist ein moderner Zehnkämpfer. Es wird ja quasi batteriemäßig jeden Monat eine neue Sau durchs Dorf getragen, die irgendwas aus dem Zehnkampf gut kann. Die eine kann besonders schnell entladen, die andere hat ein besseres Thermomanagement, die dritte hält besser dicht und so weiter. Lithium-Ionen ist ziemlich genial. Das Genialste finde ich daran, eine Lithium-Ionen-Batterie, wenn man anständig mit ihr umgeht, lebt 25 Jahre. Deswegen kann ich im Moment zwar die Vorbereitung, da forschen wir auch dran, für Recycling gut verstehen, die Recycling-Regeln und das, was jetzt übrigens die EU verordnet hat, also wenn du jetzt eine neue Batterie zulassen willst, gibt die Batterieordnung vor, dass du 7,2% Recyclingmaterial da einbauen musst. Das ist jetzt wieder so ein Vorgabeunsinn, weil so viel Batterien gibt's gar nicht. Das Risiko ist jetzt hoch, dass man außerhalb der Garantiezeit die Batterie sozusagen zerstört und zerlegt, um den Rohstoff rauszuholen. Da kann ich nur sagen, das ist Schwachsinn, wenn ich das Ding 25 Jahre... Also wir haben ein Konzept, dass dasselbe Rack so in den Heimspeicher kommt. Da ist es natürlich in einer ruhigeren, thermisch und vibrationsmäßig ruhigeren Umgebung. Nach 5 Jahren kommt es bei uns schon aus dem Auto raus. Übrigens ist die Batterie durch diese Art Standardisierung und das größere Volumen viel billiger als die, die man sonst im Heimspeicher hat. Dann kommt dieses günstige Modul in den Heimspeicherreck, den wir übrigens schon entwickelt haben. Also den kannst du auch, um jetzt hier mal ganz plump Werbung zu machen, kannst du auch bei mir kaufen.
Genau, in Aachen gibt es auch ein anderes Startup, das das macht, ne?
Genau.
Ist das das? Nee.
Nein.
Ist ein anderes.
Nein, das Startup baut die Batterien aus beliebigen Fahrzeugen.
Und ihr habt ein eigenes?
Das halte ich für anspruchsvoll. Das werden die hoffentlich auch schaffen. Aber wir machen das nur mit unseren Batterien und mit dem gleichen Batteriemanagementsystem, damit das direkt kompatibel ist.
Dann komme ich auf dich zu, ja.
Ja, gerne.
Gut, dass alles klappt, dann kommen wir einfach Ende des Jahres mal zum Probefahren.
Ja, gerne.
Ja, danke schön, Günther.
Danke.
Sehr, sehr gerne, war eine Freude, liebe Frauke, lieber Andreas.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.